Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Also mein Name ist Florian Wagner. Ich habe die Ehre, CEO sein zu dürfen von der MWorld Horizon AG. Wir sitzen in der Steiermark und uns gibt schon lange bevor dieser Small Modular Reactor Hype begonnen hat, schon seit 2019.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich.
Guten Tag, Herr Heinrich.
Speicher heute, Energie morgen, Börse Wien bald. Heute bei Börsenradio geht es um eine Energiestory aus Österreich. Sie kommen aus Graz, haben Sie uns berichtet. Sie entwickeln Technologien für Energiespeicher und perspektivisch auch für CO2-freie Energieerzeugung. Im Zentrum stehen zwei Begriffe, Dual Store Plus, ein hybrider Speicher für Strom und Wärme. Nachher gehen wir auch ins Detail und da gibt es Begriffe wie ADES, eine Thorium-basierte Energiequelle mit Teilchenbeschleuniger. Klingt so ein bisschen wie Future. Dazu kommt der geplante Börsengang an der Börse. Also, was ist heute schon Produktion? Was ist Vision? Wo entstehen Umsätze? Und was sollen Investoren vor allem vor dem möglichen Listing in Wien eigentlich verstehen? Ja, und darüber spreche ich jetzt mit dem CEO. Herr Wagner, starten wir ganz einfach. Ist Emerald Horizon eine Batteriespeicherfirma, eine Energieversorgungseinheit, ein Deep-Tech-Unternehmen oder irgendwie alles zusammen?
Danke für diese Frage. Vielleicht ein bisschen in der Zeitreise von hinten beginnend. Am Ende will die Emerald Horizon SMRX weltweit ausliefern. Was ist dieses X, um das es da geht? Wenn Sie sich vielleicht dieses Bild vorstellen, ein X hat so vier Enden und davon sollen zwei dieser Enden soll sein, eines Wärme speichern, eines Strom speichern und auf der anderen Seite soll Wärme generiert werden und Strom generiert werden. Das sind die vier Ziele, die das SMRX-Projekt verfolgt. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, der Produktname für die zwei, die speichern können, ist dieses Dual Store Plus. Das ist der Speicherteil. Und der Produktionsteil, wie Sie schon angesprochen haben, basiert auf einer Grundidee eines Nobelpreisträgers und Chef des CERNs. Und wir sind ja hier in den Alpen in der CERN-Region, im Einzugsgebiet des CERNs. Das ist der größte Teilchenbeschleuniger-Center der Welt. Und da entstand die Idee, mit einem Teilchenbeschleuniger Energie freizusetzen. Zwar nukleare Energie, jedoch mit viel weniger Nachteilen, als man das sonst so assoziiert mit nuklear. So, und das ist der Freisetzungsmechanismus. Und das passiert im Prinzip, der Werdegang war da einfach so. Früher hat es diese großen Teilchenbeschleuniger gegeben, à la CERN, so riesige Zirkularbeschleuniger. Und mein Background ist ein bisschen aus der Medizin und dort gibt es kompakte Teilchenbeschleuniger, die jetzt auch Neutronen produzieren können in kondensierter Größe. Also das ist bewiesene, funktionierende Technologie, die hier eingesetzt wird und das nennt man dann ein Accelerator, also Teilchenbeschleuniger und daher auch dann dieses A des Wortes, das Sie erwähnt haben, Accelerator Driven Energy Source. So, und so fügt sich das zusammen zu dem SMRX.
Da gehen wir mal ins Detail, um das richtig zu verstehen. Frage 1, für was steht SMA?
SMA ist ein großer Überbegriff für Small Modular Reactor allgemein, wird das so verstanden. Wir haben das zugeordnet als Subcritical Micro Modular Reactor. Also beide Formulierungen sind zutreffend. Allgemein SMAs stehen für Anlagen, die beginnend einfach von Atomkraftwerken, die ein bisschen geschrumpft sind, bis hin zu richtig advanced nuklear, also richtig moderne, neue Technologien. Das alles fällt unter den Überbegriff SMA. Und genauer definieren wollen wir es eben durch dieses X, also X, ausgesprochen auch ein bisschen wie Accelerator.
Okay, gehen wir mal in die Tiefe. Die Story klingt groß. Wärme, Speicher, Thorium, Teilchenbeschleuniger, Atomkraft in Miniform sozusagen. Fassen wir es mal ein bisschen anfassbarer, begreifbarer. Was steht beim Kunden konkret auf dem Hof, wenn er Dual Store Plus bestellt? Also reden wir da über einen Container, mehrere Container, ein ganzes Energiesystem. Und was wird dort gespeichert? Strom, Wärme oder beides?
Beides. Also beim Kunden steht dort das, was er in seinem Formular ausgefüllt hat beim Bestellen. Das sind immer 5 Megawatt-Einheiten. Also 5 Megawatt thermisch und 5 Megawatt elektrisch, die er aufaddieren kann zu der Größe, die er haben möchte. Also bis zu 10 pro Seite geht. Das heißt, eine kleine Form wäre, ich habe einen thermischen Speicher, einen elektrischen Speicher und eine sogenannte MCU. Das ist diese Multi-Control-Unit, die im Prinzip die Synergie zwischen den beiden steuert. Und der steht bei ihm am Hof. Und wenn er meint, er möchte mehr auf der Elektrizitätsseite, dann gibt es halt einen zweiten oder dritten Container dazugestellt, der dann Strom speichert, in gleicher Form auch Hitze speichert.
Wer braucht denn sowas? Und also wenn ich das verstanden habe, Dual Store Plus kombiniert jetzt Batterie, Wärmespeicher, dann vermutlich KI-Steuerung. Und warum reicht normaler Batteriespeicher eigentlich dafür auch nicht aus?
Also in Summe muss man das ganzheitlich denken. Also das SMRX, das dann am Ende eben Strom speichern kann, Wärme speichern kann, Wärme generieren kann und Strom generieren kann. Und damit fügt sich dann zum gesamten Produkt zusammen. Rein jetzt nur den Stromspeicher alleine, das kann man überall kaufen prinzipiell. Also das alleine wäre jetzt nicht der USB. Der USB entsteht dann, wie Sie gesagt haben, in der AI-gesteuerten Multicontrol-Unit, die dann einerseits den Input managt. Also am Anfang ist der Input zum Beispiel aus Windstrom oder Photovoltaikstrom oder einfach Lastspitzen aus dem Netz, die das abgreifen kann. Und die MCU teilt dann zu, je nach dem Lastprofil vom Kunden, ob es zuerst den Stromspeicher oder den Hitzespeicher befüllt. Und damit dann lernt es den Tagesablauf des Kunden kennen und gestaltet dann die Zuordnung dieser Sources. Also Teil 1 ist einfach nur, bestehende Energie, die vorhanden ist, zu optimieren. Und damit können wir jetzt die nächsten 3 Jahre das Ausrollen zu Kunden eben koordinieren. Und Teil 2 des Ausbaus ist dann, dass man an diesen Dual Store Plus den Generator noch dran schließt. Und der kann dann natürlich dann mehr erzeugen, als schon ursprünglich vorhanden war an Energie, weil er ja generiert Hitze, die dann in Strom auch umwandelbar ist.
Schauen wir doch mal in so einen Container rein. Also Thorium ist ein natürlich vorkommendes, leicht radioaktives Schwermetall. Chemisches Element, Symbol TH, Ordnungszahl 90 für die Chemiker, die in der Schule mal aufgepasst haben. Ihr thermischer Speicher arbeitet mit Flüssigsalz und Temperaturen bis über 500 Grad. Also für wen ist diese industrielle Thermoskanne besonders spannend?
Also Hitze, industrielle Prozesswärme wird viel mehr gebraucht, als man das so allgemein am Radar hat. Also man liegt da zwischen 50-70% wird wirklich tatsächlich als Hitze gebraucht für diverse industrielle Anbieter. Für Schmelzprozesse, Trocknungsprozesse, für diverse Fabrikationsschritte. In der Petrochemie wird es benötigt, in vielen chemischen Abläufen. Also es gibt eine lange Liste, die Hochtemperatur brauchen. Auch ganz viel in der Metallproduktion ist es ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also beispielsweise allen voran Aluminiumproduktion, Stahlproduktion, also in all diesen Dingen, die wirklich enorme CO2-Produzenten typischerweise sind, brauchen Hitze. Und auch wenn man sich so vorstellt, wie erzeugt man heute Hitze? Naja, indem man Kohle verbrennt, indem man Gas verbrennt, indem man Öl verbrennt. Das ist die typische Hitzequelle. Und wenn man sich dieses Bild so vor Augen führt, dann versteht man die Größe von diesem Hitzebedarf am Ende des Tages. Weil all die erzeugen Hitze. Ja? Und was unser Speicher am Anfang und dann im SMRX in Summe erzeugt, ist Hitze, die dann natürlich in Strom auch umwandelbar ist. Aber Hitze ist einmal der Hauptteil des Ganzen.
Okay, mit Hitze kann ich alles Mögliche machen. Notfalls sogar nur heizen. Also
ja, das ist natürlich auch eine Welt. Ja.
Also kann ich mir das so vorstellen, es wird überschüssige Energie in irgendeiner Form gesammelt, der Wind, die Solaranlage vom Dach, und kann dann eigentlich bis wie viele Stunden, wenn es jetzt mehrere Tage nicht weht oder sehr dunkel wird sozusagen im Winter, bis wie viele Stunden Energie kann Ihr System dann Energie abgeben?
Also Phase 1, wenn ein Kunde das bestellt, tut man das so konfigurieren, grob einmal. Also indem man sagt, okay, du brauchst, sagen wir 70% Hitzespeicher, 30% thermische, dann wird er 7 Container zum Beispiel thermische bekommen und 3 elektrische. So tut man das einmal prinzipiell vorkonfigurieren. Und der Rest ist dann der Job dieser MCU. Die lernt mit der kleinen Iderinnen, lernt die das Lastprofil und ordnet es dann eben zu, um die Abgabe dann zu optimieren. Also damit sie da Gefühl bekommen, die Rechenaufgabe ist eigentlich sehr simpel. Also wenn ich einen elektrischen Speicher, wenn ich einen 5 Megawattstunden Speicher habe, dann kann ich theoretisch, wenn ich 1 Megawatt abrufen würde, würde ich 5 Stunden lang auskommen. Wenn ich natürlich nur ein halbes Megawatt abrufe, dann komme ich 10 Stunden aus und so rechnet sich das halt nach unten und das kann das Lastprofil gut zuordnen. Und das gleiche ist ident beim Thermischen.
Jetzt nochmal zum Thorium. Leicht radioaktives Schwermetall. Kann man sich denn das einfach so in den Hof stellen? Gibt es da gesetzliche Einschränkungen? Was ist mit der Strahlung? Gibt es da jemand, eine Behörde, die das dann kontrolliert? Und Strahlung heißt ja immer gewisse Vorsichtsmaßnahmen wahrscheinlich. Und bleibt da irgendwas übrig, was dann entsorgt werden muss?
Viele Fragen gleichzeitig. Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zusammenzufassen. Fangen wir vielleicht mal bei Thorium an sich an. Vielleicht ein Bild, das man sich gut vorstellen kann. Wenn man bedenkt, Thorium, damit man das wieder produzieren kann, würde die Energie der Sonne gar nicht reichen. Also man braucht da schon eine Supernova oder den Urknall, um überhaupt Thorium erzeugen zu können. Und das Bild finde ich sehr hilfreich, weil es dir so schön erklären kann, wie kann man 20 Jahre Energie abrufen, ohne dass man es nachfüllen muss. Und das Äquivalent dazu ist, in einem von unseren Containern, unserem ADES-Containern, befindet sich so viel Thorium, das dem Energieäquivalent von einem Supertanker entspricht. Also man kann sich das so vorstellen, wie wenn man das Öl von einem Supertanker über 20 Jahre schön gemütlich verbrennen würde. Und diese Hitzeäquivalent ist ident zu einem ADES-Container. Und so ist auch das Design ausgelegt worden, dass es eigentlich jetzt für Nuklearverhältnisse mit Output am Ende 10 Megawatt elektrisch eigentlich auf der unteren Grenze ist, auf der stabilen Grenze ist, aber dafür auch 20 Jahre dann läuft. Das ist immer das eine. Thorium an sich, wie Sie richtig gesagt haben, ist per se nur ein Alpha-Strahler. Das heißt, das ist mit Blatt Papier abschirmbar. Das ist vielleicht auch eine gute Sache. Und dann gibt's noch eine Kennzahl. Ich versuche, die zu vereinfachen, ohne sie falsch darzustellen. Wenn man jetzt sagt, Plutonium hätte als Risiko 1, ja, geeicht auf 1, dann wäre Thorium im Verhältnis dazu 1 durch 20.000. Das können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen. Da gibt's die IAEA-Studie dazu. Und ich glaube, dass diese Kennzahl schon einmal ganz gut beschreibt, wie viel weniger Risiko hier übertragen involviert ist. Die Reststoffe schaut so aus, in diesem, also unser Aufbau ist, wir haben einen Teilchenbeschleuniger auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen Loop, einen Ring. Und in diesem Ring ist drinnen flüssiges Salz und gebunden darin dieses Thorium. Und wenn der Injektor injiziert in diesen Loop und erzeugt damit Hitze, jetzt vereinfacht ausgedrückt. Und da hier in diesem Loop kein Uran-238 beigemengt wird, entstehen auch nicht diese sogenannten Transuranic Waste. Das ist quasi der Müll, der entsteht, wenn man Uran-238 hineingibt und sich dann so quasi Transurane bilden. Das ist das, was man kennt unter Atommüll. Das ist die große Schwierigkeit, wo eben auch Plutonium entsteht. Bei uns wird reines Thorium verwendet und Thorium erzeugt in keinem Fall nennenswerte Menge an Plutonium. Also wenn Sie sich das so vorstellen mit der Zahl 238, was Uran-238 hat, und das kriegt dann ein Neutron dazu, dann wird es halt 239 und so. Und das ist der kritische Teil. Wir sind bei 232 und wenn man dort ein Neutron dazu gibt, über diesen Neutronenteilchenbeschleuniger ist man noch kilometerweit weg vom Plutonium. Und das ist ganz wichtig, um die nächste Frage zu beantworten, die regulatorische Frage. Das ist überhaupt der Key, wenn man an SMRs denkt und die Businessmodelle dazu, ist der wesentliche Frage, wird weniger die Technologie sein, weil die kriegt man am Ende hin. Es gibt viele Varianten, wie man nukleare Energie ernten kann, also das kriegt man hin. Die größere Frage wird sein, wie schaut's mit der Regulatorik aus? Und da sehen wir eigentlich unseren größten Vorteil daraus, weil die Regulatorik für was von sich aus schon einmal unterkritisch ist, was man und 20 Jahre nicht nachfüllen muss und wo man eben zumindest im Loop kein Uran-238 oder 35 beimengt. Das sind gute Ausgangspositionen, dass man regulatorisch sehr bevorzugt behandelt wird. Und dann kommt noch die Größe dazu, diese 10 Megawatt elektrische Leistung, Container-Size, hat man gute Karten, dass man Richtung Flottenregulation kommt, Also so ein bisschen wie ein Auto, das oder ein Lastwagen, der einmal zugelassen wird und dann in gleicher Form auf mehreren Stellen anwendbar ist. Heute nicht confirmed, jedoch wir haben beauftragt Royal Haas Koning, das ist ein Riesenladen in Holland mit über 6000 Leuten, sich dieser Regulatorik-Thema anzunehmen, und Pillsbury in der USA, die daran arbeiten, eben das Regelwerk so gut aufzubereiten, dass jetzt die Zeit parallel, während wir den technischen Teil fertigstellen, so gut wie möglich genutzt wird.
Kommen wir so ein bisschen zum nächsten Teil des Interviews. Wie verdienen Sie Geld? Ihr Geschäftsmodell heißt ja Energy as a Service. Den Begriff Software as a Service, den kennt ja jeder. Energy as a Service. Was bezahlt der Kunde konkret? Gespeicherte Kilowattstunde, Wärme, Verfügbarkeit, Netzdienste oder eine Art Energierate?
Bei uns schaut das so aus, wie Sie sagen, Energy as a Service. Das heißt, der Kunde hat jetzt vorab, muss er nicht, kauft er kein Gerät, sondern er liest die Energieproduktion, die dann umgerechnet in Cent abgerechnet wird. Also das ist SMAX am Ende, soll pro abgerufene Kilowattstunde 8,5 Cent dem Kunden all-in kosten. Das heißt, dort ist Service, Wartung, Versicherung, alles was dazugehört, ist dort mit. Also wenn man sich jetzt vorstellt, mal so Industrie, eine größere, die hat jetzt der PV am Dach oder vielleicht am Gelände und sie würde jetzt so ein Dual Store Plus dazustellen, dann wird zum Anfang einmal der Strom nur gespeichert, der aus der PV kommt, und später wird es dann deutlich mehr, wenn man dann eben den Generator, also diesen ADES, dazuschaltet. Und dort zahlt er dann 8,5 Cent für die Kilowattstunde an Produktion. Das ist vorteilhaft für den Kunden, vor allem auch in dem Fall, weil er sich ja auch die Netzgebühr spart und das alles inkludiert ist. Und 24 Stunden Verfügbarkeit, 365 Tage im Jahr, also ideale Baseload-Voraussetzungen. Und durch die Anpassungsfähigkeit, weil ja die Speicher dazu kombiniert sind, kann man auch gut dem Lastprofil folgen, das der Kunde eben hat. So, was verdient jetzt der Aktionär oder die Emerald? Die Aufteilung ist so, wir haben eine klare Profit-Zielvorstellung, die ist 3,8 Cent pro Kilowattstunde, was die Emerald verdient für ihre Aktionäre und für alles zusammen. Wenn Sie jetzt ein Gefühl kriegen wollen, also diese 3,8 Cent, die haben zwei Enden noch. Also am linken Ende könnte man sich vorstellen, sind die Ausgaben, die man wirklich hat, also interne Kosten zur Produktion. Und am anderen Ende ist so ein gewisser Puffer eingerechnet auf die 8,5 Cent, der dafür dient, etwaige Abweichungen zu kompensieren oder gewissermaßen Verhandlungsposition zu geben, um viele Teilnehmer glücklich zu machen, dass sie auch, wie Sie sagen, diverse Drittkosten bedienen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Die 3,8 Cent, damit Sie ein Gefühl haben, ich kann es gerne nachrechnen, bei 10 Megawattstunden, die es produziert pro Stunde, ist es, wir haben als Einheit immer 250 SMAX, also ist so unsere Basisstückelung, wie so die Kiste Bier, ja. Also pro 250 SMAX sind es ziemlich genau 790 Millionen Gewinn pro Jahr, pro 250 Module. Und darauf basiert dann letztlich die gesamte restliche Businessplan. Also alles andere kann sich jeder dann selber zusammen und selber seine Erwartung, wie viel mal solche Pakete braucht die Welt, und Anwendungsgebiete vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, ist einmal erstens, was die Leute jetzt am Rad immer haben, Datencenter. Ja, so ein Datencenter hat zwischen 10 und 100 Megawatt Need. Wenn jetzt eins 10 produziert, kann man ganz genau beim kleineren 1 verwenden, beim mittelgroßen 4, 5, beim großen 10, also ideal. Das zweite Anwendungsgebiet ist kritische Infrastruktur oder generell Infrastruktur. Man kann diese Positionen zu einem Krankenhaus stellen zum Beispiel und das energieautark machen. Man kann es aber auch sowohl ins Stromnetz als auch ins Wärmenetz einkoppeln, klarerweise, und damit Netzstabilität herstellen, was ein wichtiger Teil ist. Ein weiterer Teil ist Industrie, wie gesagt, von Aluminiumproduktion begonnen bis hin zu einer Bäckerei, die in der Nacht Hitze braucht. Da gibt es auch sehr große. Also wir haben über 150 NDAs bereits unterschrieben mit teilweise den größten Häusern der Welt in diesem Industriebereich, die Hitze benötigen. Da waren wir sehr überrascht, wie viele Verhandlungen gleichzeitig jetzt in Gange gekommen sind zur Abnahme dieser Energie. Gut, ein weiterer Sektor ist der mir ganz wichtig ist, Transport. ADAS ist designed, dass man ihn direkt in ein Schiff geben kann, dann fährt das Schiff 20 Jahre ohne Nachfüllen. Ist aber auch ideal, dass man es zum Beispiel zu einer Tankstelle dazu tut und also gleich unter der Erde wieder tankt, tut man halt den ADAS und damit kann man eine normale Tankstelle umwandeln in eine E-Tankstelle. Und es ist enorm wichtig in den Emerging Markets, in Inselgebieten, wo es einfach kein Netz gibt. Also dort gibt es ein ganz großes Anwendungsgebiet, das mir persönlich auch am meisten am Herzen liegt. Das sind die Emerging Markets.
Naja, aber auch bei uns. Ich meine, um da Ladestationen hinzubauen, braucht man erstmal neue Transformatoren, mehr Strom, mehr Leitungen, aufbaggern und sonstige Dinge.
Ja, ja.
8,5 Cent finde ich schon sehr attraktiv für einen Kunden, vor allem permanent. Wie lang muss da ein Container stehen, damit die Investitionen, die Sie da tätigen, eigentlich sich amortisieren?
Also für einen Kunden kann das ja egal sein, weil der Kunde zahlt seine 8,5 Cent über 20 Jahre als Power Purchase Agreement, dem kann das im Prinzip egal sein.
Ja, das ist jetzt eine wichtige Frage natürlich für den Investor. Wie viel muss man ihnen Geld geben, damit aus dem Geld wieder Revenue kommt?
Ja, also das schaut so aus. Dafür brauchen wir wahrscheinlich kaum Geld vom Investor. Warum? Weil du diese Power Purchase Agreements kannst du beleihen. Du hast dann einen Vertrag über 20 Jahre. Also wenn man jetzt nur einen ADAS hernimmt, das sind circa 140 Millionen Einnahmen, die man daraus produziert, für einen einzelnen. Und den kann man dann beleihen mit einer gewissen Quote. Die wird am Anfang geringer sein, sie wird dann mit der Zeit etwas höher sein. Jedenfalls ausreichend, um die Eigenkosten abzudecken. Also wir werden wahrscheinlich am Anfang vielleicht ein bisschen und später gar kein Eigenkapital benötigen für das Ausrollen. Und das ist ein Riesenvorteil, warum die MOL auch so wenig Kapital benötigt. Weil am Ende des Tages ist als Risiko nicht, dass wir eine Fabrik brauchen, weil wir ja das mit unserem Partner, das haben Sie vielleicht schon recherchiert, die VDL in Holland, die ist unser Manufacturing-Partner und Co-Development-Partner. Also die sind zum Beispiel für die ASML, sind die Nachbarn von der ASML. Der größte ASML ist die einzige Firma auf der Welt, die diese Maschine auch containergroß bauen kann für Mikrochips. Also eigentlich ziemlich alle Chips der Welt kommen aus dieser Maschine, wissen die wenigsten. Und die sind die Nachbarn der VDL und VDL manufactured auch für ASML und wir haben genau das gleiche Setup. Also bei uns macht die VDL das Co-Development und dann später das Manufacturing und demzufolge hat man sehr günstige Module, man hat eine hohe Stückzahl zur Verfügung und Tier-One-verlässlichen Partner, die die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass es einerseits technisch funktioniert, aber auch dann in der Serie funktioniert, sicherstellt. Und die werden im Wesentlichen bezahlt, nicht aus Equity, sondern immer dann auf Auftragbezug, wie viele Module werden bestellt, das geht an Sie, an die VDL, die bauen die und liefern die aus. Und somit ist dieser Teil equity neutral.
Und die Bank finanziert zwischen das System sozusagen.
Genau, wir haben das schon erfolgreich gemacht. Also wir haben Energy as a Service am Prototyp schon vollständig durchlaufen lassen mit Kredit auf der einen Seite, die Bank finanziert, auf der anderen Seite eben diese, das heißt Contracting, also diese Power Purchase Agreements, das haben wir bereits fertig am Prototypen durchlaufen lassen. Jetzt machen wir das Gleiche mit Speichern und danach machen wir das Gleiche eben mit den Generatoren. Und damit verkomplext, also wird das SMRX komplett. Und nur mal zusammengefasst, das De-Risking ist, wir bauen kein Riesenkraftwerk erstens. Zweitens, wir bauen auch keine Factory, die Module produziert, weil das macht die VDL. Drittens, wir bauen nicht einmal die Infrastruktur zum Entwickeln des, weil das hat die VDL auch schon. Also bleibt bei uns ein relativ kleiner Anteil, den wir wirklich finanzieren müssen. Und da ist einerseits ein Teil schon erledigt und andererseits ist es eben diese überschaubare Menge und dafür sind wir bereit, auch noch Investoren einzuladen.
Und Ihre Rolle wird dann Vertrieb sein wahrscheinlich hauptsächlich?
Naja, also die Entwicklungskoordination, das ist einmal ein ganz wichtiger Teil, weil der Lead der Entwicklung liegt ja nach wie vor bei uns. Also wohin entwickelt man, was sind die Zielvorgaben, was braucht der Markt und was braucht auch der Kreditgeber. Und das ist ein wichtiges Zusammenspiel. Deshalb führen wir auch jetzt schon viele Gespräche auch mit Weltbank und mit anderen Institutionen. Sie wissen ja vielleicht, dass unser ehemaliger Gouverneur der Nationalbank und davor war einer der Direktoren der Weltbank, Robert Holzmann, bei uns im Team ist. Der führt oder macht den Lead für den, sagen wir, Kreditteil von Energy as a Service. Der kümmert sich um diesen Teil und die VDL kümmert sich eben um die Serienproduktion und koordinieren tun das wir im Headquarter in Graz.
Also Energy as a Service, finde ich, klingt gut. An der Börse zählt Cash as a Service natürlich auch. Kommen wir zum Börsengang. Vielleicht die wichtigsten Fakten von Ihnen zusammengefasst. Der Börsengang ist ja laut Unterlagen für 2026 an der Wiener Börse geplant. Welches Segment und warum wählen Sie die Börse Wien? Und ja, was sind die Key-Faktoren? Der Preis entscheidet sich natürlich immer am Tag, was danach gekauft wird. Was sind die wichtigsten Faktoren dafür?
Dass Sie mein Mindset ein bisschen nachvollziehen können. Ich liebe Menschen, ich habe daher ja auch eine Zeit lang Medizin studiert. Ich liebe Tiere, daher habe ich auch einen kleinen Zoo zu Hause. Und ich mag Geld verdienen, wenn man damit Gutes tut. Und das Schöne an Einmal Horizon ist, oder an SMAX ist, jeder Euro, der produziert wird, hat was Gutes getan. Und das finde ich mein prinzipiell so schön. Und daran sollen auch so viele wie möglich teilhaben, an diesem Guten. Und ich habe selber studiert, ich habe selber dort schwer erspartes Geld zur Seite gelegt und ich habe mich gefreut darüber, wenn ich mit meinem Geld auch genauso wie alle anderen partizipieren hätte können. Und dafür finde ich eine Börse großartig. Sie ladet jeden Einzelnen ein, der dabei sein kann, der das irgendwo auch mit unterstützt. Das hat daher so ein bisschen einen Charity-Charakter und es hat auch die Upside, dass so es ganz gelingt oder vielleicht delayed gelingt, man einen massiven Return bekommt dafür, was man hier eingesetzt hat. Und die Wachstumskurve ist ja auch eine sehr schöne, weil am Anfang ist man so quasi im eindeutigen Growth-Bereich. Das ist so, bis man quasi das schon langsam das Energy as a Service ergreift. Und nachher wird man eigentlich zum Deep-Value-Unternehmen. Also wenn Sie dann sich vorstellen, Sie haben mehrere so 250 SMA-Pakete positioniert, die alle haben unterschiedliche Teilnehmer, die diese 8,5 Cent bezahlen, dann wird das ein richtiges Deep-Value-Unternehmen. Und so ist jeder eingeladen, eigentlich die gesamte Kurve mitzuerleben. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, so früh, also auch noch Pre-Income, also wo wir noch nicht Incomes zu machen, an die Börse zu gehen und dort eben die Möglichkeit des gesamten Cycles abzubilden und mitzutragen. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, wir sind ja Österreicher und wir lieben unseren patriotischen Ansatz und daher auch Wien gewählt. Wien ist technisch gut, Wien kann technisch absolut mithalten mit Nasdaq und anderen Märkten und die Größe, die manchmal vielleicht angeführt wird, ich hoffe doch, dass unser Projekt auch ein bisschen beitragen wird zur Größe. Und wenn man von innen heraus einen guten Beitrag leistet, dann wird das ja auch in Summe dann besser für alle.
Ja, schließen wir das Interview ab. Thorium-basierte, beschleunigergetriebene CO2-freie Energie. Klingt nach Zukunftsbaustein, wenn wir uns jetzt wieder treffen, sagen wir in 24 Monaten. An welchen drei harten Kennzahlen sollen Investoren erkennen, dass sie geliefert haben? Erste Anlage, erster Umsatz, erste Projektfinanzierung?
Also ich glaube, dass die drei Säulen sind einerseits, wie ist der technische Fortschritt, also Richtung Prototypen und dann Richtung Serienproduktion. Der zweite Ansatz, wie ist der regulatorische Fortschritt, kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass das so funktioniert, regulatorisch. Und das dritte, schafft man die Finanzierung der Prototypen, weil ich glaube, danach wird es sehr leicht sein, Kapital zu bekommen, davor schwierig. Und das sind so, glaube ich, die drei wesentlichen Kenngrößen. Wäre mich ein bisschen dagegen, so Abnahmeverträge als Kenngröße herzunehmen, weil unser Produkt ist ja bei jedem Zweifel erhaben. Produkt ist Strom und Wärme. Brauche ich Wärme oder Strom? Ich glaube, auf der Welt alles an desperate nach Energy weltweit. Also ich glaube nicht, dass ich das belegen muss. Also ist mir viel wichtiger eben technischer Fortschritt, regulatorischer Fortschritt und schafft man die Finanzierung der Prototypen. Das sind die Kenngrößen, an denen wir uns gerne messen lassen.
Herr Wagner, vielen Dank. Ja, da freue ich mich schon auf das nächste Interview, wenn Sie dann an der Börse mit WKN-Nummer zu finden sind. Ich danke Ihnen.
SMAX soll das Kürzel sein.
Börsenradio Network AG. News aus Österreich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.